Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. So sagt Jesus in seiner Rede über den guten Hirten. Und das ist auch das, was ich zu Anfang dieses Gottesdienstes stellen möchte. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Ich begrüße euch ganz herzlich. Schön, dass ihr wieder dabei seid, dass ihr zuhört, dass ihr euch ansprechen lasst. Und ich möchte mit uns zusammen beten, dass Jesus uns wirklich anspricht. Herr Jesus, du hast ein Wort für uns und wir wollen ein Ohr haben für dich und wir wollen ein Herz haben für dich. Und wir wollen und wünschen uns sehr, sehnen uns danach, dass dein Wort wirklich in unserem Herzen ankommt. Und in unserem Herzen, das heißt ja, dass es unser ganzes Leben durchdringt. Wir kommen vor dich mit der ganzen vergangenen Woche. Wir kommen vor dich mit der Schuld, die sich angesammelt hat und berufen uns einfach auf deine Barmherzigkeit, auf deine Liebe zu uns. Du bist jemand, der sagt, dass er gerne vergibt und das nehmen wir für uns in Anspruch. Und wir wünschen uns so sehr, dass du uns verwandelst, dass du uns veränderst in dein Bild hinein, dass wir dir wirklich ähnlicher werden. Deshalb kommen wir zu dir, deshalb hören wir auf dich, weil deine Worte die Kraft haben, in uns etwas zu bewirken, in uns etwas zu verändern. Jetzt rede du und wir wollen hören. Amen. Wir wollen miteinander im Matthäusevangelium weitermachen und nehmen heute das Kapitel 14, Matthäus 14, die Verse 13 bis 21, also eigentlich 14 bis 21, aber ich lese den zweiten Teil des 13. Verses gleich noch mit. Als die Volksmenge es hörte, folgten sie ihm zu Fuß aus den Städten. Und als er ausstieg, sah er eine große Volksmenge und er wurde innerlich bewegt über sie und heilte ihre Kranken. Als es aber Abend geworden war, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, der Ort ist öde und die Zeit ist schon vergangen. Entlass die Volksmenge, dass sie hingehen in die Dörfer und sich Speise kaufen. Jesus aber sprach zu ihnen, sie haben nicht nötig wegzugehen, gäbt ihr ihnen zu essen. Sie aber sagen zu ihm, wir haben nichts hier als nur 5 Brote und 2 Fische. Er aber sprach, bringt sie mir her. Und er befahl den Volksmengen, sich auf das Gras zu lagern, nahm die 5 Brote und 2 Fische, blickte auf zum Himmel und dankte. Und er brach die Brote und gab sie den Jüngern, die Jünger aber gaben sie den Volksmengen. Und sie aßen alle und wurden gesättigt. Und sie hoben auf, was an Brocken übrig blieb, 12 Handkörbe voll. Die aber aßen, waren ungefähr 5000 Männer, ohne Frauen und Kinder. Es gibt ja so ganz banale Fragen, die niemand beantwortet. Nicht, weil sie so schwierig wären, dass keiner eine Antwort weiß, sondern weil sie so leicht sind, dass jeder denkt, das weiß ja jeder und deshalb sagt keiner was. Ein Beispiel. Wer kann mir sagen, an welchem Fluss Köln am Rhein liegt? Banale Frage. Keiner antwortet. Auch hier unsere Techniker antworten nicht. Ich möchte euch heute 6 Fragen stellen. Die meisten von diesen Fragen werden ganz banal klingen. Übrigens, banale Fragen sind manchmal gar nicht so ganz bedeutungslos. Manchmal kann einem durch eine banale Frage auch ganz viel bewusst werden. Wenn meine Frau mich fragt, welches Datum haben wir heute, dann ist es ja eine banale Frage. Und es könnte sein, dass ich sie dann genervt beantworte. Und wenn ich da gerade sage, wir haben den 4. April, dann merke ich auf einmal was. Ich laufe rot an, fange an zu stammeln und denke, das ist doch unser Hochzeitstag. Durch solche Fragen kann uns manchmal unvermittelt etwas klar und bewusst werden. Manchmal kann uns sogar etwas gewiss werden durch so eine Frage. Und deshalb frage ich jetzt solche banale Fragen. 6 Stück sind es. Meine erste, ganz banale Frage. Glaubst du, dass Jesus dein Ergehen sieht? Glaubst du, dass Jesus dein Ergehen sieht? Jetzt sagst du vielleicht, ja, was für eine banale Frage. Natürlich glaube ich das. Dann sage ich, glaubst du es wirklich? Seht ihr, einer der Hauptunterschiede des Lebens Jesu auf der Erde von dem, dass er jetzt im Himmel lebt, ist doch der. Auf der Erde war Jesus ganz Mensch, mit vielen menschlichen Begrenzungen. Das heißt, er hatte begrenzte Kraft, er bekam Hunger, er wurde müde. Und in solch einer Lage treffen wir Jesus jetzt hier an. Er ist gerade auf dem Rückzug vor den Menschen. Gerade hat er davon gehört, dass Johannes der Täufer geköpft wurde. Und dann steht da, und als Jesus es hörte, zog er sich von dort in einem Schiff abseits an einen öden Ort zurück. Das ist der Anfang von Vers 13. Kann man verstehen. Auch Jesus war manchmal der Menschenmassen müde. Und das Erlebnis mit Johannes dem Täufer, das wird für ihn auch nicht einfach zu verkraften gewesen sein. Er war Mensch. Ganz Mensch und ganz Gott, aber eben auch ganz Mensch. Er wird den Menschenmassen müde, zieht sich zurück und dann reißt die Volksmenge ihm nach. Und wie reagiert Jesus? Wir würden jetzt sagen, ich brauche jetzt auch mal meine Ruhe. Ich schalte jetzt mal den Anrufbeantworter ein und gehe nicht mehr ans Telefon. Aber Jesus reagiert anders. Also die Volksmenge sah, wurde er innerlich bewegt über sie. Selbst auf der Erde, als Jesus nur erschöpfliche Kraft hatte, nur begrenzte Kraft hatte, beim Rückzug vor den Menschen, lässt er sich auf die Leute ein. Er wurde innerlich bewegt. Sie kennen es vielleicht von sich, manchmal ist die Kraft erschöpft, dann möchte man sich auch nicht mehr bewegen lassen, auch von der Not anderer Menschen. Man schiebt es von sich weg. Jesus lässt es nochmal an sich ran. Wie viel mehr wird Jesus heute, wo er unerschöpfliche Kraft hat, uns so sehen und sich auf uns einlassen, immer wieder. Ein Psalmwort sagt ja, der Hüter Israels, damit ist Gott und Jesus gemeint, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Glaubst du, dass der Herr Jesus nicht schläft, sondern dass er mit wachstem Interesse dich und dein Leben begleitet und dass ihn nicht kalt lässt, was mit dir geschieht? Überall in der Bibel haben wir da Hinweise in diese Richtung. Als Israel in der erdrückenden Gefangenschaft in Ägypten war, da steht über Gott da und Gott sah nach den Söhnen Israel und Gott kümmerte sich um sie. 2. Mose 2, Vers 25. Dieses Wort können wir doch direkt auf uns übertragen. Und Gott sah nach den Söhnen Israel und Gott kümmerte sich um sie. In den Briefen an die sieben Gemeinden, den sogenannten sieben Sendschreiben, im letzten Buch der Bibel, der Offenbarung, da finden wir immer wieder eine Redewendung, die so oder so ähnlich immer wieder eben anklingt. Jeder Brief beginnt mit den Worten, ich kenne dich und ich kenne deine Lage. Ich weiß um deine Drangsal und ich weiß um deine Armut. Ich weiß, wo du wohnst. Ich kenne deine Werke. Ich kenne dich. Glauben wir doch nicht, dass Jesus auch nur eine unserer Freuden oder unserer Sorgen oder unserer Ängste unbekannt sei. Auch die Dinge, die wir noch mit niemandem gesprochen haben, die kennt Jesus seit langem. Da gibt es eine schöne Geschichte in der Bibel. Es war ganz zu Anfang der Wirkungszeit von Jesus, als sich Jesus seine Jünger so um sich zu sammeln begann. Da gab es ein paar Jünger, die haben Jesus schon kennengelernt und einer von ihnen, der Philippus, der sagt zu seinem Freund, Nathanael, du musst unbedingt diesen Jesus kennenlernen. Das ist vielleicht der Messias. Ich bin mir noch nicht sicher. Aber komm doch mal und guck ihn dir an. Nathanael ist ein bisschen skeptisch, denn als guter Israelit und Bibelkenner weiß er, der Messias kommt aus dem Land und aus dem Stamm Juda und nicht aus Galiläa wie Jesus. Aber Nathanael kommt mit und als Jesus den Nathanael sieht, sagt er gleich: Siehe, ein wahrer Israelit, in dem kein Trug ist. Nathanael fragt ganz verwundert zurück: Woher kennst du mich? Da sagt Jesus einen wunderschönen Satz: Ehe Philippus dich rief, als du unter dem Feigenbaum saßt, sah ich dich. Ehe Philippus dich rief, als du unter dem Feigenbaum saßt, sah ich dich. Das ist ein großartiger Gedanke. Jesus sieht dich, egal unter welchem Feigenbaum du gerade sitzt. Es gibt keine Situation, in der Jesus uns nicht mit wachen Augen wohlwollend begleiten würde. Und als Nathanael das verstanden hatte, antwortete er ganz spontan: Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König Israels. Das ist eine gute Antwort, die sollten wir uns unbedingt zu eigen machen. Wenn uns das bewusst wird, wie Jesus uns nahe ist, wie er uns begleitet, wie er uns sieht, dann lasst es uns doch aussagen: Herr, du bist der Sohn Gottes, du bist der König Israels und meiner, mein König. Ich möchte es dir heute sagen: Jesus sieht dich und deine Situation, das musst du wissen. Und du darfst es glauben. Das war das Erste. Glaubst du, dass Jesus dich wirklich sieht? Das Zweite. Glaubst du, dass Jesus Situationen verändern kann? Wir haben es gelesen in Vers 14. Als er ausstieg, sah er eine große Volksmenge und er wurde innerlich bewegt über sie und heilte ihre Krankheit. Da kommen sie zu Jesus, Gesunde und Kranke. Und das hat ihr Leben verändert, schlagartig, von einem Tag auf den anderen. Das ist ein Gedanke, der mich immer wieder bewegt. Morgens, als die aufgestanden waren, da hat noch keiner damit gerechnet, dass sich heute Wesentliches verändert. Und doch haben sich die Situationen mancher Menschen auf unerklärliche Weise völlig geändert. Die hatten vorher keine Ahnung, wie sich in ihrem Leben noch irgendetwas zum Guten wenden sollte. Und trotzdem ist es geschehen. Glaubst du dran, dass Jesus Situationen verändern kann? Vielleicht bist du auch so hoffnungslos und du stehst morgens auf und denkst, wie soll irgendwas besser werden? So sind viele aufgestanden. Da ist ein Levi aufgestanden, hat nicht denken können, dass heute was ganz Besonderes passiert, und dann kam Jesus an seinem Zollhäuschen vorbei und sagt: Folge mir nach. So war es bei diesen Menschen da auch. Nicht, dass ihr das jetzt falsch versteht, im Neuen Testament steht nirgends, dass wir ein Anrecht drauf hätten, dass Jesus uns von jeder Krankheit gesund macht, dass er uns jedes Problem löst. Es steht auch nirgends da, dass es ein besonderer Segen wäre, wenn Jesus uns plötzlich von einer Krankheit gesund macht. Es steht auch erst recht nirgends, dass solch eine Heilung nur den besonders glaubensstarken Menschen widerfährt. Viel eher steht da, dass wir ein Ja bekommen sollen zu jedem Weg, den Gott uns führt. Aber auch wenn wir dieses Ja in uns haben, können wir trotzdem oder gerade deshalb hoffen, dass Jesus auch Situationen und Krankheiten verändern kann. Und dieses Wissen, dass Jesus könnte, wenn er es für uns möchte, wenn es für unseren inneren Menschen hilfreich wäre, das lässt uns leichter ein Ja zu unserer Lage finden. Wenn Jesus mir nicht hilft, dann ist es für mich was Gutes zu denken, er könnte, wenn er wollte. Und wenn er jetzt gerade nicht will, dann nur, weil er das Beste für mich will. Aber er könnte. Jesus sitzt nicht ohnmächtig im Himmel und sagt: Da kann ich leider auch nichts ändern. Er konnte schon auf der Erde, als er auf der Erde war, Dinge verändern, Situationen verändern, Menschen verändern. Das kann er jetzt erst recht. Also, glaubst du daran, dass Jesus Macht hat, in dir und in der Welt etwas zu verändern? Wenn wir jetzt so mit Ja antworten, dann möchte ich einfach nur ganz konkret weiterfragen, warum lebst du dann so hoffnungslos in den Tag hinein? Wir wollen nicht so leben, wie wenn Jesus nichts ändern könnte. Spätestens seit Ostern wissen wir, dass Jesus alles verändern kann. Auch das, was am festesten zementiert ist in unserem Leben, nämlich unser Tod. Den hat Jesus komplett verändert, entmachtet und überwunden. Jesus kann alles verändern. Ein drittes, eine dritte ganz banale Frage. Glaubst du, dass Jesus unsere leiblichen Bedürfnisse ernst nimmt? Glaubst du, dass Jesus unsere leiblichen Bedürfnisse ernst nimmt? Vielleicht ist das eine der größten und gemeinsten Lügen des Satans, der wir aufsetzen, dass Gott sich um unser inneres Leben kümmern müsse und wir müssen uns um unser äußeres Leben kümmern. Würde wahrscheinlich niemand so sagen, aber irgendwie so denken tun wir doch manchmal. Da kommen die Jünger zu Jesus und sagen, du musst die Leute jetzt gehen lassen, damit sie noch etwas zu essen kaufen. Und Jesus antwortet erwartungsgemäß, das haben die Leute nicht nötig, wegzugehen. Aha, denken die Jünger vielleicht, Jesus meint, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das aus Gottes Mund kommt. Klar, es gibt doch wichtigere Dinge als Essen und Trinken. Wie ungeistlich von den Menschen. Jetzt, wo sie Jesus zuhören, fällt ihnen nichts anderes ein als Essen. Aber mitten in diese frommen Gedanken, die ich den Jüngern jetzt ein bisschen untergeschoben habe, mitten in diese frommen Gedanken der Jünger hinein, spricht Jesus seinen Satz zu Ende. Sie haben nicht nötig wegzugehen, gebt ihr ihnen zu essen. Wie ist es? Glaubst du, dass Jesus sich um deine ganz natürlichen, leiblichen Bedürfnisse kümmert? Ich frage wieder, glaubst du es wirklich? Hast du es auch realisiert? Wie verbissen kämpfen wir manchmal ums Überleben? Das klingt zwar seltsam, wenn ein Deutscher sowas sagt, wo wir selbst in größter wirtschaftlicher Not noch einigermaßen gut von staatlichen Hilfen leben können. Und trotzdem ist es so, wir kämpfen um unser äußeres Leben, wie wenn sich Jesus nicht darum kümmern würde. Und da gehört ja nicht nur das tägliche Brot dazu. Da gehört auch die tägliche Arbeit dazu. Du, glaubst du, dass der Herr Jesus sich um deine Arbeit kümmert? Wenn wir das wieder neu glauben würden, dann könnten wir doch in vielem gelassener und getrösteter sein. Es gibt sicher ein paar Selbstständige unter euch, die ihr jetzt zuhört. Glaubt ihr, es sei Jesus egal, wie euer Laden läuft? Nein, gerade darum kümmert er sich. Es ist ihm nicht wurscht, ob du einen Auftrag bekommst oder nicht. Auch hier muss ich wieder was sagen, damit kein Missverständnis aufkommt. Nirgends in der Bibel steht, dass uns Jesus zur Befriedigung unserer ungezügelten Sehnsucht nach Reichtum und nach Wohlstand helfen will. Im Gegenteil, er will uns helfen, von dieser unguten Sucht wegzukommen. Aber er tut es dadurch, dass er uns sagt, du, ich sorge für dich, auch in diesen Dingen. Und deshalb kannst du das auch getrost mir überlassen. Du musst es nicht zur Hauptsache deines Lebens machen. Deshalb können wir zuerst nach Gottes Reich trachten und nach seiner Gerechtigkeit, weil Gott für alles andere sorgen wird. Und wir können zuerst nach dem Reich Gottes trachten, weil wir uns um die anderen Dinge nicht mehr so sorgen müssen. Gott wird es tun. Das war der dritte Gedanke. Glaubst du, dass Gott sich um deine ganz leiblichen Bedürfnisse kümmert? Wir lesen es hier, dass er das immer getan hat. Eine vierte Frage. Glaubst du, dass Jesus sich von Fakten nicht aufhalten lässt? Glaubst du, dass Jesus sich von Fakten nicht aufhalten lässt? Dass Jesus Naturgesetze aufheben kann? Dass er sich nicht an Naturgesetze gebunden weiß? Das sind ja Fakten. 5 Brote und 2 Fische. Das sind die Fakten, um die keiner rumkommt. Und nochmal Fakten, 5.000 Menschen, beziehungsweise 10.000, es waren ja allein schon 5.000 Männer, dann noch Frauen und Kinder, wahrscheinlich waren es mehr als 10.000. Und die hatten alle einen leeren Magen. Fakten. Für uns Menschen ist angesichts dieser Fakten alles klar, können wir halt nichts machen. Ist halt so. Fertig. Man muss die Dinge ja realistisch sehen. Aber das ist gleich eine gute Frage. Was ist eigentlich realistisch? Wenn wir die Fakten anschauen und daraus unsere Schlüsse ziehen, als gute Realisten, die wir ja sind, ist das Realismus? Oder sind wir dann gute Realisten, wenn wir endlich damit rechnen, dass Gott die Fakten für gar nicht entscheidend hält? Dass bei Gott die Fakten völlig egal sind? Oder ich kann es anders sagen, dass bei Gott die Fakten ganz anders einzuordnen sind. Es gibt ein großes Faktum in unserem Leben. Wisst ihr, wie das heißt? Das größte Faktum, für Gott ist nichts unmöglich. Der Herr Jesus kann das Unmögliche möglich machen. Hören Sie das nicht als ein frommes Bonmot, sondern hören Sie es als eine Wahrheit, die damals in der Bibel gegolten hat und die heute in Ihrem Leben immer noch gilt. Und jetzt frage ich, sind Sie Realist? Bist du Realist? Es gibt ein großes Vorbild eines Realisten in der Bibel. Das war der Abraham. Die Bibel sagt auch, dass er ein Glaubensvorbild sei. Aber das ist wahrscheinlich das Gleiche. Ne? Ein Glaubender und ein Realist, das ist das Gleiche. Über Abraham steht im 4. Kapitel im Römerbrief, er glaubte, als es nichts mehr zu hoffen gab. Es ging darum, dass Gott ihm noch einen Sohn versprochen hatte, aber er war schon zu alt und seine Frau auch, um noch Kinder bekommen zu können. Sein Glaube zeigte sich darin, dass er nicht auf sich selber und auf seine Möglichkeiten schaute, sondern, und jetzt sage ich es wörtlich, er war der vollen Gewissheit, dass Gott, was er verheißen habe, auch zu tun vermöge. Er war der vollen Gewissheit, dass Gott, was er verheißen hat, auch zu tun vermöge. Das ist Realismus. Das steht noch eindrücklicher da. Da heißt in Römer 4, er glaubte dem Gott, der die Toten lebendig macht und das Nichtsehende ruft, wie wenn es da wäre. Wer so denkt, der ist Realist. Wer sich nicht blenden lässt von den Fakten, von den eigenen Möglichkeiten. Wie oft schauen wir nur die eigenen Möglichkeiten an? Lass uns doch, bevor wir die Situation allzu realistisch anschauen, lass uns doch die Verheißungen Gottes ganz realistisch wahrnehmen. An Ostern wird es ja ganz besonders deutlich, wie Gott die Fakten einfach übergeht. Im Psalm 37, Vers 13, da steht mal, dass Gott über die lacht, die ihm im Weg stehen wollen. Und das wird an Ostern so deutlich, wie Gott über die Fakten lacht. Da gibt es den Stein vor dem Grab. Dieses Faktum, dass der Tod niemanden mehr entlässt. Da lacht der Herr Jesus drüber und schiebt ihn einfach auf die Seite, diesen Stein, wo die Frauen nur überlegen, wer tut uns denn weg? Er wird einfach auf die Seite geschoben. Niemand kann Jesus aufhalten, wirklich als Sieger über Hölle, Tod und Teufel aufzustehen. Da stehen die Wachen am Grab, aber Jesus lacht ihrer. Auch Menschen können Jesus nicht aufhalten, wirklich als Herr aufzutreten. Und da sitzen vielleicht in Athen ein paar Wissenschaftler und sagen, das geht nicht, aus dem Tod auferstehen, das geht nicht. Und Jesus lacht ihrer. Jesus lacht auch über die Universität in Athen und steht einfach auf, obwohl das naturwissenschaftlich nicht Konsens ist. Und da sitzen die Jünger verängstigt und zerstreut beieinander und wissen nicht mehr, wie es weitergeht. Aber nicht mal der Unglaube und der Kleinglaube der Jünger können Jesus aufhalten. Er lacht über die Fakten, sie gelten für ihn nicht. Nehmt es mit heute Morgen aus diesem Bibelabschnitt. Rechnet doch damit, dass Jesus das Unmögliche möglich machen kann in eurem Leben. Nehmt es mit, vergesst, lasst uns nicht vergessen. Ein fünfter Gedanke, mein vorletzter Gedanke oder meine vorletzte Frage. Glaubst du, dass Jesus aus den Kleinigkeiten deines Lebens Großes machen kann? Glaubst du, dass Jesus aus den Kleinigkeiten deines Lebens Großes machen kann? Im Johannesevangelium wird uns berichtet, dass ein Junge diese 5 Brote und 2 Fische dabei hatte. Wenn man diesem Jungen am Morgen des Tages gesagt hätte, du, heute wirst du zum Mitwirkenden an einem riesigen Wunder, dann hätte er wahrscheinlich gesagt, wie soll ich denn bei einem großen Wunder mitwirken? Ich bin doch nichts Besonderes und ich habe auch nichts Besonderes. Und die Mutter hätte gesagt, jetzt setzen Sie meinem Bub nicht solche Flausen in den Kopf. Wir sind eine ganz einfache Familie und wir sind auch zufrieden damit. Alles gut. Vielleicht denkst du auch so. Wie soll ich bei einem großen Wunder mitwirken? Ich bin doch nichts Besonderes. Ich habe doch nichts Besonderes. Ich bin vielleicht noch ein ganz junger Mensch. Was soll ich denn große Wunder tun? Ich bin vielleicht schon so alt, dass ich gar nicht mehr richtig aus dem Haus kann. Und viel Reisen fürs Reich Gottes kann ich auch nicht mehr. Was soll ich noch Besonderes und Großes tun können? Es stimmt. Wir sind nichts Besonderes. Und wir haben auch nichts Besonderes. Aber genau dieses nichts Besondere, das möchte Jesus gebrauchen. Jesus sagt zu seinen Jüngern, gebt ihr ihnen zu essen. Und die Jünger antworten, wir haben nichts hier als nur 5 Brote und 2 Fische. Wir haben nichts hier als nur 5 Brote und 2 Fische. In diesem kleinen Satz der Jünger, da stecken 2 Fehler. 2 falsche Worte. Nichts und nur. 5 Brote und 2 Fische sind eben nicht nichts. Und es sind auch nicht nur. In der Hand von Jesus kann sich das zu was Gewaltigem ändern. Da sagt jemand, ich habe nur bescheiden wenige Gaben, die ich für Gott einsetzen kann. Da sind 2 Fehler drin. Dieses nur und dieses wenig. Was wir für Gott einsetzen, ist nie nur und ist nie wenig. Denn Gott kann aus 2 Fischen und 5 Broten 10.000 Leute satt machen. Da sagt jemand, ich habe nur bescheiden wenig Geld, das ich Gott geben kann. Sie merken es schon, da sind 2 Fehler drin. Nur und wenig. Ein anderer sagt, ich habe nur bescheiden wenig Zeit, die ich Gott geben kann. Es sind 2 Fehler drin. Eines scheint mir bemerkenswert zu sein. Die Jünger sind nicht zu diesem Bub gekommen und haben gesagt, du hast doch 2 Fische und 5 Brote. Du kannst uns doch mal ein bisschen was davon abgeben. Vielleicht so 1 Fisch und 3 Brote. Du sollst ja auch noch was für dich haben. Nein, was der Junge hatte, war zwar nicht viel, aber er gab alles. Und das ist es, was Jesus wundersam vermehren kann. Vielleicht das Wenige, aber eben das Alles. Das kann er vermehren, auch in unserem Leben. Und jetzt noch die letzte Frage. Glaubst du, dass Jesus die Fülle gibt? Glaubst du, dass Jesus die Fülle gibt? Das ist nochmal so eine Lüge des Satans, der wir gerne aufsitzen, dass Gott knickrig mit uns umgeht. Für die Nichtschwaben knickrig, ne? Sparsam, geizig. Gott ist nicht nickrig. Ich kann das nur als eine Lüge Satans ansehen, denn ich weiß eigentlich gar nicht, wie wir auf diese Idee kommen. Kann mir jemand sagen, wie man drauf kommt, dass Gott mit uns immer nur so sparsam umgehen würde? Ich weiß es nicht. Alle Hinweise in der Bibel weisen in die andere Richtung. Da vermehrt Jesus 5 Brote und 2 Fische und kann die Menge so schlecht abschätzen, dass nachher 12 Körbe davon übrig bleiben. Meine Frau denkt bei einem Essen, sie habe völlig versagt, wenn die Menge so schlecht berechnet war, dass so viel übrig bleibt. Gut, wahrscheinlich wäre sie nicht so sehr über sich deprimiert, wenn sie bei einem Essen für 10.000 Menschen nur 12 Körbe übrig hätte. Aber das fällt in unserem Text ja auf, dass das extra dasteht. 12 Körbe voll waren sogar noch übrig. Und alle aßen und wurden gesättigt. Und es wäre doch eigentlich schon ein großes Wunder gewesen, wenn am Ende von den 5 Broten und 2 Fischen noch 2 Brote und ein halber Fisch übrig gewesen wäre. Aber es war ja am Ende mehr übrig, als am Anfang je da war. Nachdem der Junge alles gegeben hatte, was er hatte, war er hinterher reicher als vorher. So beschenkt Jesus. Aber heute noch, wenn wir das, was wir haben, einbringen, dann ist am Schluss mehr da, als wir vorher hatten. Was hindert uns denn eigentlich, alles für Jesus zu geben? Ein Kollege hat mal in seinem breiten Schwäbisch gesagt, der Kerle kam mit einem Körble und ist mit dem Leiterwägele wieder heim. So war es tatsächlich. In der Geschichte von der Hochzeit, auf der der Wein ausgegangen ist, wird uns ja ganz Ähnliches berichtet. Wir würden denken, dass Gott sagt, wenn der Wein aus ist, dann sollen sie halt Wasser trinken. Da kann man trotzdem weiterleben. Aber nein, Jesus macht aus Wasser Wein und das in solchen Mengen, dass man fast fragen muss, Jesus, wie kannst du solchen Gelage unterstützen? Ich weiß nicht, wie wir auf die Idee kommen, dass Jesus an uns sparen könnte. Nein, er gibt die Fülle. Er teilt mit vollen Händen aus. Und wir können ihn nicht mehr ehren, als dadurch, dass wir auch genau das von ihm erwarten. Dass wir davon ausgehen, dass er ihn mit vollen Händen austeilt. Dass er nicht sparsam mit uns umgeht. Ich habe eine nette Geschichte gelesen, das war zu Zeiten von Alexander dem Großen. Der hatte an seinem Hof einen berühmten, aber armen Gelehrten und in einer Geldverlegenheit wandte sich dieser arme Philosoph an seinen königlichen Herrn um eine Unterstützung. Und Alexander gab ihm den Auftrag, er möge so viel er braucht aus der Schatzkammer nehmen. Der Gelehrte machte sich auf und ging zum Schatzmeister und verlangte von ihm eine riesige Summe. Der Schatzmeister war verwundert und verweigerte die Auszahlung, weil die Summe so enorm groß sei, müsse er zuerst mal mit dem König Rücksprache halten. Die Antwort Alexanders war: Bezahle diese Summe auf einmal. Der Philosoph hat mir eine große Ehre erwiesen, denn die Größe seiner Bitte zeigt, wie hoch er von meinem Reichtum und von meiner Freigebigkeit denkt. Wir können Gott tatsächlich durch nichts mehr ehren, als wenn wir glauben, was er gesagt hat. Wenn wir glauben, dass er viel hat, was er uns geben kann. Und wenn wir glauben, dass es uns gerne gibt und nicht sparsam mit uns umgeht. Und Jesus ist ja nicht nur mit natürlichen Dingen so freigebig, nein, so großzügig gibt Jesus uns das ganze Leben. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Glaubst du das? Dann lass uns doch vertrauen, dass Jesus über die Maßen reich versorgt. Dann lass uns doch alles, was wir haben, ihm zur Verfügung stellen. Denn dann kann aus unserem Leben Großes werden. Und wir werden am Ende mehr haben, als wir vorher geben konnten. So verspricht es uns Jesus. Amen. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus, du bist so unfassbar reich. Du bist so unfassbar groß und du bist so unfassbar liebevoll uns zugewandt. Wir wollen dir sehr danken, dass du uns das durch diese Geschichte nochmal so deutlich machst, wie du uns siehst. Egal, ob wir irgendwo unterm Feigenbaum sitzen oder im Rampenlicht oder irgendwie schwermütig zu Hause oder ob wir uns verstecken hinter unserer Fassade. Du siehst uns und du bist innerlich bewegt. Ich danke dir sehr, dass du unsere Situationen verändern kannst. In uns drin kannst du alles verändern. Um uns rum kannst du alles verändern. Dir trauen wir es zu. Wir danken dir sehr, dass für dich die Fakten keine Rolle spielen, dass du über dem allem stehst, was für uns so fest und so unlösbar scheint. Du stehst über diesen Dingen. Vielen Dank dafür. Und vielen Dank, dass du wirklich die Fülle gibst. Leben in Fülle. Wir wollen das Leben nicht woanders suchen, sondern nur bei dir. Und jetzt geh mit uns in diesen Sonntag, geh mit uns in die kommende Woche. An deiner Hand ist gut. Amen. Ich wünsche euch wirklich eine gesegnete Woche, einen guten Sonntag noch. Bleibt Gott befohlen. Auf Wiedersehen.